Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen um 7 Uhr mit diesen Themen. Ruhe jetzt auch über der Schweiz. Der Luftraum ist bis mindestens um 8 Uhr abends gesperrt. Dann Betrugsklage gegen Goldman Sachs. Die amerikanische Investmentbank soll Kunden um Millionen gebracht haben. Und Trauerfeierlichkeiten in Polen. Dieses Wochenende wird das Präsidentenehepaar Kaczynski beigesetzt. Am Mikrofon ist Brigitte Kramer. Guten Tag. Nun zu Markus Amrain mit den Nachrichten.
Seit Mitternacht ist auch in der Schweiz wegen der Aschenwolke aus Island der gesamte Luftraum gesperrt. Die Sperre sei aus Sicherheitsgründen von heute Morgen 9 Uhr auf 20 Uhr verlängert worden, teilt das Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel mit. Dies, weil die Aschenwolke voraussichtlich über der Schweiz liegen bleibe. Flugzeuge, die die Schweiz in einer Höhe von 11.000 Metern überfliegen, dürfen passieren. Im Laufe des Tages wird das Basel die Situation neu beurteilen. Mehrere Länder verlängerten ihre Flugsperre bis heute Nachmittag. Wegen der Asche in der Luft sind gestern mehr als die Hälfte aller europäischen Flüge ausgefallen. Der Stillstand kostet die Fluggesellschaften täglich etwa 150 Millionen Franken, wie erste Schätzungen zeigen. Der Gletschervulkan auf Island stößt weiterhin riesige Wolken mit Wasserdampf und Asche aus. Die Rauchsäule sei noch 8 Kilometer hoch, teilt das Meteorologische Institut in Reykjavik mit. Nachdem die Wolke zeitweise fast nur aus Wasserdampf bestanden habe, sei am Abend wieder erheblich schwarze Asche in die Atmosphäre gelangt. Die US-Börsenaufsicht hat die Großbank Goldman Sachs wegen Betrugs verklagt und schwere Vorwürfe gegen sie erhoben. Goldman soll strukturierte Finanzprodukte verkauft und dabei den Anlegern gewisse Informationen absichtlich vorenthalten haben. Die Anleger verloren so schätzungsweise 1 Milliarde Dollar. Goldman wies die Vorwürfe zurück. Das schwer angeschlagene Island bekommt erneut Geld vom Internationalen Währungsfonds IWF. Diesmal sind es 160 Millionen Dollar, wie der IWF in Washington mitteilt. Lange war unsicher, ob Island einen weiteren Kredit erhalten würde. Man nahm an, Island müsse sich erst mit den Gläubigern der isländischen iSafe Bank einigen. Der IWF hat Island insgesamt über 2 Milliarden Dollar Kredithilfe zugesagt. Der japanische Autobauer Toyota hat erneut Autos zurückgerufen. 600.000 in den USA und 270.000 weitere in Kanada. Bei den betroffenen Minivans könne sich das Reserverad lösen und auf die Straße fallen. Toyota rief in den vergangenen Monaten wegen Sicherheitsproblemen bereits 8 Millionen Autos zurück. Die Präsidenten der kantonalen FDP-Sektionen wollen die angekündigte Weißgeldstrategie entschärfen. Anders als FDP-Präsident Fulvio Belli vorgeschlagen hat, sollen Bankkunden lediglich eine Erklärung abgeben, dass ihr Geld sauber ist, ohne dies beweisen zu müssen. Und die Banken sollen gegenüber den Steuerbehörden auch nicht belegen müssen, dass sie nur versteuertes Geld verwalten. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 11.019 Punkten minus 1,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 06,22 gehandelt, der Euro zu einem Franken 43,34 beziehungsweise zu einem Dollar 35,02. Das Wetter: im Norden wird es recht sonnig, am Morgen liegt etwas Hochnebel. Im Süden bilden sich zunehmend Quellwolken, da und dort gehen Schauer nieder. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 17 Grad.
Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Verhältnisse im Flugverkehr bleiben auch am dritten Tag nach dem Vulkanausbruch in Island chaotisch. Nachdem gestern 17.000 Flüge ausgefallen sind, erwartet die Europäische Luftsicherungsbehörde Eurocontrol für heute noch keine wesentliche Entspannung. Auch der Schweizer Luftraum ist geschlossen. Martin Durr fasst zusammen.
Die Schweiz hat ihren Luftraum gestern Nacht geschlossen und wird ihn bis heute Abend um 20 Uhr nicht wieder öffnen. Erlaubt bleiben nur noch Überflüge in einer Höhe von mindestens 11.000 Metern. Nachdem gestern Abend auch München als letzter der 16 internationalen Flughäfen Deutschlands geschlossen hat, ist jetzt der ganze deutsche Luftraum gesperrt. Auch Skandinavien bleibt zu, die Londoner Airports stehen weiterhin still, die beiden großen Pariser Flughäfen fertigen keine Maschinen ab. Norditalien und große Teile Osteuropas sind seit gestern ebenfalls ohne Flugverkehr. Die Lage wird zwar im Verlauf des Tages neu beurteilt, aber in keinem der betroffenen Länder geht man davon aus, dass vor 14 Uhr der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Und selbst diese Schätzung gilt als optimistisch. Denn der isländische Vulkan bleibt aktiv. Seine Eruptionen sind wieder massiver, die Aschewolke steigt wieder bis 8 Kilometer hoch und sie sei wieder dunkler. Nachdem gestern zeitweise fast nur noch Wasserdampf aufgestiegen sei, meldet das Meteorologische Institut in Reykjavik in Island. Schwer abzuschätzen bleiben die wirtschaftlichen Folgen der massiven Störung des Flugverkehrs. Der Einnahmeausfall der Branche liege bei 150 Millionen Dollar pro Tag, schätzt die internationale Luftverkehrsvereinigung IATA und betont, das sei eine vorsichtige Kalkulation. Nicht mitgerechnet seien dabei alle Begleit- und Folgekosten, die Betreuung und Entschädigung von Passagieren etwa. Die Kosten, die für Branchen entstehen, die auf schnellen Flugtransport ihrer Waren angewiesen sind, kann man derzeit noch gar nicht abschätzen. Aber sie dürften sehr hoch sein.
Martin Durr. Seit Mitternacht ist also auch der Luftraum über der Schweiz gesperrt. Wir reden nun mit Sonja Zöchling vom Flughafen Zürich. Guten Morgen. Der Luftraum ist länger geschlossen, als man gestern Abend erwartet hat. Sonja Zöchling, was bedeutet das für den Flughafen Zürich?
Das bedeutet natürlich auch für den Flughafen Zürich, dass heute bis 8 Uhr abends keine Flüge hier starten werden und also auch keine Flüge landen werden.
Wie präsentiert sich denn im Moment die Situation auf dem Flughafen Zürich? Hat es viele Leute, die abreisen möchten, oder sind viele gleich zu Hause geblieben?
Es hat ganz wenige Leute im Moment. Ich komme jetzt eben zurück von einer Tour durch den Flughafen und in den beiden Check-in-Hallen hat es praktisch keine Passagiere. Es hat Vereinzelte an den Informationsschaltern, die sich erkundigen, wann dann mit einem Flug zu rechnen ist. Es hat ein paar wenige im Transit, die hier übernachtet haben, aber sonst ist die Situation ruhig.
Wie werden die, ich sage jetzt mal, paar gestrandeten Passagiere versorgt, betreut allenfalls, untergebracht?
Die Passagiere, die wurden die ganze Nacht über versorgt mit Matratzen, Schlafsäcken, mit Wolldecken. Dann wurden sie auch verpflegt, selbstverständlich, mit Essen und Getränken.
Nun läuft der Flugverkehr ja erst richtig an. Was raten Sie Reisenden, die heute von der Schweiz aus hätten abfliegen wollen?
Wir raten den Reisenden, gar nicht erst an den Flughafen zu kommen, weil es geht wirklich kein Flug. Bevor sie sich auf den Weg zum Flughafen machen, sollen sie unbedingt bei ihrer Fluggesellschaft telefonisch nachfragen, ob der gebuchte Flug heute irgendwann im Abend oder dann allenfalls morgen stattfindet.
Danke für diese Informationen. Sonja Zöchling war das vom Flughafen Zürich. Die größte amerikanische Investmentbank Goldman Sachs steht also unter Betrugsverdacht. Die amerikanische Börsenaufsicht klagt gegen die Bank, weil diese Kunden getäuscht und um mehr als 1 Milliarde Dollar geprellt haben soll. Goldman Sachs weist die Vorwürfe zurück. Max Ackermann.
Wie andere Banken auch hatte Goldman Sachs vor der großen Finanzkrise ihren Kunden risikoreiche Anlageprodukte angeboten. Viele davon waren an die berüchtigten Subprime-Hypotheken gebunden, die die Krise später mit auslösten. Bei einer besonders komplizierten Anlageart, der sogenannten CDOs, ließ Goldman Sachs einen der weltweit größten Hedgefonds Einfluss nehmen auf die Auswahl des Portfolios. Der Hedgefondsmanager John Paulson wettete aber gleichzeitig gegen diese Positionen und strich dann satte Gewinne ein, als die Anlage tatsächlich scheiterte. Die Investoren verloren schätzungsweise 1 Milliarde Dollar. Das Produkt war neu und kompliziert, kommentiert ein leitender Beamter der Börsenaufsicht SEC das Vorgehen. Der Betrug und die Interessenkonflikte aber sind alt und simpel. Die SEC klagt allerdings nicht den Hedgefondsmanager an, sondern Goldman Sachs und einen ihrer Vizepräsidenten. Die Bank habe ihren Kunden wichtige Informationen vorenthalten, darunter eben die maßgebliche Rolle, die Paulson und sein Hedgefonds spielten. Goldman Sachs weist die Vorwürfe zurück und kündigte an, sie entschlossen anzufechten. Die Klage der bis vor kurzem noch als zahnloser Papiertiger verschrienen Börsenaufsicht ist aber ein schwerer Schlag. Goldman Sachs hat wie die ganze Wall Street seit der Finanzkrise ein gewaltiges Imageproblem und ein Betrugsprozess ist da alles andere als willkommen.
Das ist heute Morgen auf DRS1, DRS4 News und auf der DRS Musikwelle. Eine Woche nach dem Flugzeugabsturz in Russland finden heute und morgen in Warschau und Krakau die Trauerfeierlichkeiten für die Opfer sowie die Beisetzung des polnischen Präsidenten-Ehepaares Kaczynski statt. In Warschau wird heute eine 500.000 Menschen erwartet. Am Staatsbegräbnis morgen in Krakau sollen unter anderem der amerikanische Präsident Obama und der russische Präsident Medvedev dabei sein. Gabriele Lesser, Korrespondentin des Tagesanzeigers. Sie sind in Warschau. Guten Morgen. Woher kommen die Hunderttausenden von Menschen, die heute in Warschau erwartet werden?
Ja, guten Morgen. Einerseits kommen diese Trauergäste aus ganz Polen. Das sind die Freunde und Familienangehörigen der vielen Parlamentarier, die bei diesem Absturz ums Leben kamen. Zum anderen kommen aber auch viele Polen, die diese Feier als eine Art patriotische Pflicht betrachten. Die kommen auch aus ganz Polen.
Polen ist ein sehr katholisches Land. Wie werden die Trauerfeierlichkeiten gestaltet?
Ja, man hoffte, dass Kardinal Angelo Sodano kommen würde aus dem Vatikan. Der hat aber aufgrund dieser Staubwolke aus Island für heute sein Kommen abgesagt. Dennoch erwartet man, dass es eine sehr große Feier wird. Zunächst ein Staatsakt, danach eben eine große katholische Feier mit sogenannten ökumenischen Elementen.
Wie sieht es aus mit den anderen Trauergästen? Angekündigt sind, wie gesagt, US-Präsident Obama und Russlands Präsident Medvedev. Können diese überhaupt anreisen oder rechnet man inzwischen damit, dass der Vulkanausbruch auch dies verhindert?
Ja, das ist die ganz große Frage in Polen. Hier sind viele in großer Sorge. Alles ist vorbereitet. Die Feier ist ausgerichtet. Die Feier in Krakau ist ausgerichtet auf diese ausländischen Gäste. Das heißt, im Grunde genommen ist die ganze Stadt gesperrt für alle anderen Menschen. Überall wurden zwar in den Außenbezirken große Bildschirme aufgebaut, aber in der Innenstadt und auch nachher im Wawel sollten eigentlich diese ausländischen Gäste beherbergt werden und die sollten dort in erster Linie anwesend sein, auch in der Marienkirche. Und jetzt ist natürlich auch Krakau gesperrt, der Flughafen ist nicht in Betrieb, also möglicherweise kommt gar niemand oder kaum jemand. Es wurde schon darauf hingewiesen, einige werden mit dem Auto kommen und mit dem Zug, aber mit dem Flugzeug wird kaum jemand kommen.
Wäre es eine Möglichkeit, das Begräbnis zu verschieben?
Das war tatsächlich auch überlegt worden, aber das hat man letztendlich dann doch wieder fallen lassen, diese Idee. Denn also Polen trauert jetzt schon knapp 10 Tage und das wäre nicht weiter auszuhalten. Also das geht nicht. Man kann die Staatstrauer nicht nochmal weiter ausdehnen.
Das Präsidentenpaar soll in der Wawelburg beigesetzt werden. Das war in den vergangenen Tagen sehr umstritten. Ist diese Kontroverse nun beigelegt?
Die Kontroverse ist nur bis zur Beerdigung beigelegt. Viele Polen halten das für eine Fehlentscheidung des Krakauer Kardinals. Allerdings gebietet die Pietät bis zum Ende der Staatstrauer diese Entscheidung nicht zu kritisieren. Deswegen sind auch die Proteste jetzt zum Erliegen gekommen und die Diskussion wird erneut aufflammen, sobald die Staatstrauer beendet ist.
Sie sagen es, Polen ist in tiefer Trauer. Zudem fehlt ein großer Teil der politischen Elite. Wie lange, glauben Sie, Gabriele Lesser, wird es dauern, bis in Polen wieder so etwas wie Normalität einkehren wird?
Das wird dauern, bis der neue Präsident gewählt ist. Denn diese Fragen über Schuld und Mitschuld und so weiter, die werden jetzt die ganzen nächsten 2 Monate bis eben zur Wahl des neuen Präsidenten die Polen beschäftigen. Ich denke auch schon am Montag wird sehr großer Zorn hier ausbrechen, denn die Polen mussten sich jetzt in dieser Zeit der Staatstrauer zurückhalten mit jeder Kritik und es wurden über alle Verstorbenen ausschließlich positive Nachrichten verbreitet und es regt sich schon Kritik, die eben nicht geäußert werden kann. Und das wird am Montag ausbrechen. Und normalisieren wird sich das erst, wenn der neue Präsident gewählt ist. Und das wird Ende Juni sein.
Besten Dank für diese Einschätzungen. Das war Gabriele Lesser, Polen-Korrespondentin des Tagesanzeigers. Zum Sport. Beim Weltcup-Final der Springreiter in Genf haben die Schweizer auf ihre mäßigen Leistungen am Anfang des Finals reagiert. Bernhard Scher.
In der zweiten Prüfung zeigte Steve Gerda eine Klasseleistung. Der Teamweltmeister und Vorjahresachte Gerda gewann mit 1 Sekunde Vorsprung vor dem US-Amerikaner McLean Ward, der damit die Führung im Gesamtklassement übernahm. Nach seinem Husarenritt war Gerda erleichtert.
Ich wollte einfach nur zeigen, dass ich kann für alle das Publikum, wo hinter mir steht, und mein ganzes Team, die so hart gearbeitet hat, um dieser Weltcup hier gut zu sein. Und zum Glück konnte ich heute alles wieder rumdrehen.
Nach 2 von 3 Prüfungen liegt Steve Gerda auf dem 10. Platz. Pius Schweizer belegt Rang 4. Eishockey. 2 Tage nach der Niederlage in Arosa verliert die Schweizer Nationalmannschaft auch den 2. Test gegen Schweden klar mit 0-4. In der Schweizer Meisterschaft könnte sich heute Abend der SC Bern eine günstige Ausgangslage für den Meistertitel erarbeiten. In der Finalserie gegen Servette Genf führt der SCB mit 2-1. Beat Sprecher.
Nimmt man den letzten Eindruck dieser beiden Teams, dann könnte heute Abend tatsächlich eine Vorentscheidung fallen. Bern war in Spiel 3 deutlich die bessere Mannschaft und dominierte den Gegner aus der Westschweiz. Dies soll heute Abend genauso weitergehen, hofft Verteidiger Romagnosi. Dazu bräuchte es aber einen anderen Auftritt als noch beim ersten Auswärtsspiel.
Wir wollen sicher besser starten als letztes Mal in Genf. Dort ist uns der Start nicht gut gelungen und heute wollen wir es möglichst früh unter Druck setzen. Die Defense ist sicher first, aber wir wollen genau gleich auch offensiv spielen und es möglichst unter Druck setzen mit hartem Vorchecking.
Trotz des zuletzt klaren Spiels, Genf lässt sich nicht verunsichern. Es war nicht das erste frustrierende Erlebnis, erinnert sich Genf-Stürmer Reto Suri.
Wir haben immer wieder gezeigt, dass wir wieder fähig sind, zum zurückzukommen. Wir haben es gegen Fribourg schon gezeigt, gegen Zug haben wir eine gute Serie gehabt. Darum bin ich überzeugt, die Mannschaft ist fähig, um das zu machen. Wir wollen reagieren und ich bin sicher, dass wir die Reaktion werden zeigen.
Es braucht diese Reaktion, denn mit einer weiteren Niederlage scheint der SCB-Sturmlauf zum Titel kaum mehr zu stoppen.
Anpfiff zu dieser wegweisenden Partie ist um 20.15 Uhr. DRS4 News überträgt das Spiel live und in voller Länge.
Soweit heute Morgen, Redaktion Erich Wies, mein Name Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.